Liebe Gemeinde, alle Gäste, manchmal, da können ganz gewöhnliche Schlager doch das Lebensgefühl einer Zeit widerspiegeln. In den 60er Jahren dafür gab es dafür dieses Beispiel. Da gab es einen Schlager mit dem Titel »Die Zeit macht nur vor dem Teufel Halt, denn er wird niemals alt, die Hölle wird nicht kalt«. Die Zeit, die trennt nicht nur für immer Sohn und Vater, die Zeit, die trennt auch eines Tages dich und mich. Denn die Zeit, die zieht den längsten Strich. Die Zeit macht nur vor dem Teufel Halt, denn er wird niemals alt, die Hölle wird nicht kalt. Die Zeit macht nur vor dem Teufel Halt, heute ist schon beinahe morgen. Und dann gab es noch so einen Nachklapp, ich habe das noch so im Ohr, die Zeit, alle Zeit, Ewigkeit. Also diese Sehnsucht, diese Hoffnung, dass doch irgendwann mal die Zeit in der Ewigkeit aufgefangen werden möchte. Schon damals empfanden die Menschen dieses Getriebensein, diese Hetze. Und wie anders ist es etwa, wenn David, der König David, im Alten Testament in Psalm 31, Vers 16 bekennt, meine Zeit steht in deinen Händen, in Gottes Händen. Und wir werden das nach der Predigt auch singen. Meine Zeit steht in deinen Händen, jetzt kann ich ruhig sein in dir. Und dennoch, auch als Christen spüren wir etwas von diesem Druck, von diesem unheimlichen Druck. Und gegenüber den 60er Jahren, wo das ja auch schon gespürt wurde, hat es natürlich in den letzten Jahrzehnten noch mal eine ungeheure Beschleunigung des allgemeinen Lebenstempos gegeben. Wer würde das nicht empfinden, vor allem durch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Wer schreibt schon noch Briefe, E-Mails, zuhauf, SMS natürlich auch, aber wer schreibt noch Briefe, wer nimmt sich noch die Zeit? Es geht alles sehr schnell und es wird von uns auch erwartet, dass wir sehr schnell reagieren und zurückmailen. Und wenn deine Mail einen halben Tag lang unbeantwortet bleibt, kann es schon kritisch werden. Viele Zeitgenossen fühlen sich, so hat das mal jemand karikiert, wie ein Igel, der auf der elektronischen Datenautobahn plattgewalzt wird. Natürlich, die moderne Kommunikation hat auch viele positive Seiten. Wir freuen uns, dass wir in der Regel durch die tatkräftige Mithilfe von Herrn Lorenz so gegen 12.30 Uhr, spätestens 13 Uhr, die Predigt unseres Gottesdienstes im Internet haben und man in der ganzen Welt dann mit einer nur geringen Zeitverzögerung diesen Gottesdienst nachhören kann. Das ist eine tolle Möglichkeit. Meine Tochter hat mir gerade auch gezeigt, wie mein neues Handy funktioniert. Dass man damit Bilder machen kann, dass sie dann gleich im Display erscheinen. Und als sie mir das zeigte, da wurde uns das auch klar, welch unerhörtes Tempo da drin liegt. Ich kann sie jetzt hier fotografieren. Wir können das im Nu aufs Laptop laden und innerhalb von Minuten durch die ganze Welt verbreiten via E-Mail. Was für ein Tempo, innerhalb von Minuten, das Bild aufgenommen, transferiert aufs Laptop, versandt in die ganze Welt und unsere Freunde in den USA können es fast zeitgleich abrufen. Früher musste man erstmal den Fotoapparat in Anschlag bringen, dann kam die Entwicklungsphase, kamen die Papierbilder raus, die wurden eingetütet, der Brief ging ab nach Amerika, es dauerte Wochen mitunter. Was für eine Verkürzung der Zeit. Was für ein Tempo. Gut, wir müssen nicht alles mitmachen. Und doch kann man sich manchen Dingen nur schwer entziehen. Man kann vieles nutzen. Man kann sich aber manchem nur schwer entziehen. Und auch das Lebensgefühl in unserer Gesellschaft ist von dieser Entwicklung geprägt. Und längst haben Sie in Managementkursen das Stichwort von der Entschleunigung. Jetzt geht es plötzlich nicht darum, wie wir wieder Tempomanagement machen, sondern wie wir das Tempo wieder rausnehmen. Meister der Entschleunigung. Aber auch das funktioniert nur begrenzt. Und umso wichtiger ist, dass wir unseren Umgang mit der Zeit, gerade als Christen, immer wieder auf den Prüfstand stellen. Der Urlaub bietet dafür, denke ich, eine besondere Gelegenheit. Manche haben den jetzt vor sich, einige sind schon mittendrin. Die hören das dann vielleicht später über Internet. Die grüßen wir von hier aus ganz herzlich. Und gerade der Urlaub bietet eine gute Gelegenheit, wo wir mal rauskommen aus dem normalen Rhythmus, den wir sonst haben, um uns zu überprüfen. Als Christen haben wir für diese Neuausrichtung unserer Zeit hier eine viel bessere Hilfe als nur die üblichen Tipps fürs Zeitmanagement, obwohl man davon auch manches lernen kann. Wir dürfen in Gottes Offenbarung nach Orientierung suchen, in Gottes Wort. Und darum wollen wir jetzt in den nächsten Minuten einen Bibelabschnitt studieren, in dem der Apostel Paulus sich zum Umgang mit der Zeit äußert. Während der Sommerferien unterbrechen wir unsere Predigtreihe zur Apostelgeschichte. Wir machen weiter, wenn alle wieder da sind, nach den Ferien. Und werden uns einzelne Bibeltexte in dieser Zeit vornehmen. Und so wollen wir heute in das 5. Kapitel des Epheserbriefes hineingehen. Epheser 5, die Verse 15 bis 17. Und da zeigt uns der Apostel, wie wir unsere Zeit füllen sollen. Wie wir unsere Zeit füllen sollen. Er schreibt: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was des Herrn Wille ist. Heute Morgen ist es so, als ob der Apostel Paulus uns an die Schultern packen würde und sagte: Leute, passt auf, ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt euch mitzuteilen. Passt auf, bevor ihr in den Urlaub fahrt, bevor ihr da weg seid. Ihr müsst sorgfältig und gründlich sein. An diesem Punkt, gerade an diesem Punkt. Ihr macht euch Gedanken um so vieles. Manches ist wichtig und anderes ist weniger wichtig. Aber hier an diesem Punkt müsst ihr euch viele Gedanken machen. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Sorgfältig. Das Wort, was da im Griechischen steht, heißt akribos. Daher kommt unser Wort akribisch. Genau, gründlich. Lukas hat das Wort auch gebraucht, etwa am Anfang seines Evangeliums. Er weiß, wie wichtig das ist als Arzt, dass die Fakten stimmen, dass man präzise arbeitet, dass man sauber aufpasst. Und da hat er gesagt: Ich habe alles über Jesus von Anfang an sorgfältig erkundet und für euch gründlich aufgeschrieben. Akribos steht da, sorgfältig. Die Fakten genau überprüft, damit ihr nicht auf irgendwelchen Märchen euren Glauben aufbaut. Akribos, das zeigt, hier dürfen wir etwas nicht übersehen, nicht verpassen. Und wenn wir das ernst nehmen, was Paulus hier schreibt, dann wird daraus ein großer Segen für uns erwachsen. Und wenn wir das übergehen, dann droht schwerer Schaden für unser Leben als Christen. Und darum wollen wir jetzt genau drauf achten. Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, sagt Paulus. Er hätte auch sagen können: Seht nun sorgfältig darauf, wie ihr mit eurer Zeit umgeht. Das ist die Überschrift. Und dann sagt uns Paulus, wie das mit Gottes Hilfe gelingen kann. Wie wir mit diesem Problem umgehen können. Wie wir unsere Zeit eben füllen sollen. Was er hier schreibt, das sind keine kurzatmigen Patentrezepte, keine Regeln nach dem Motto: erstens, mach erstens das, lass zweitens das und tu drittens dies, sondern es sind drei Maßstäbe. Es sind drei Maßstäbe, die wir immer wieder anlegen müssen bei unserer Zeitüberprüfung, bei unserer Zeitplanung, bei unserer Zeitnutzung. Drei Maßstäbe finden wir hier. Und ich möchte Ihnen diese drei Maßstäbe ans Herz legen, dass Sie die mitnehmen in diese Woche oder auch wenn Sie wegfahren in den Urlaub und dass Sie daraufhin Ihre persönliche Zeitplanung und Ihren Umgang mit den Ressourcen, die Gott Ihnen gegeben hat, einmal überprüfen. Und Gott bitten, dass er Ihnen da einen klaren Blick schenkt. Der erste Maßstab: sei einsichtig. Sei einsichtig. Das ist der zweite Teil von Vers 15, wie ihr euer Leben führt, achtet sorgfältig darauf. Und dann kommt es: nicht als Unweise, sondern als Weise. Sei einsichtig, sagt Paulus. Was einsichtig bedeutet, beschreibt Paulus von zwei Seiten, von der Negation und von der Position her. Was wir lassen sollen, was wir tun sollen. Seid nicht unweise, sagt er. Wir fragen, was ist Unweise? Was ist Torheit? Das ist, kann man auch so übersetzen. Die Bibel versteht unter Torheit nicht einen niedrigen Intelligenzquotienten und auch nicht einen Mangel an Allgemeinbildung. Die Bibel bezeichnet diejenigen als Toren, die vor Gott nicht demütig werden, die Gott leugnen, durch ihre Worte oder durch ihre Taten oder durch beides. Die beschreibt Gott als Toren. Im Psalm 14, Vers 1 heißt es zum Beispiel: Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist wahrhaft töricht. theoretischer oder praktischer Atheismus, der nicht Gott ernst nimmt, der so lebt, als ob es Gott nicht gäbe, ist letztlich töricht, ist uneinsichtig, sagt die Bibel. Wer Gott leugnet, der kann ein noch so scharf denkender, intelligenter Mensch sein, der wird von der Bibel dennoch als Narr bezeichnet. Wer alles mögliche Wissen hat, aber Gott nicht kennt, der ist nach Aussage der Bibel ein Unweiser. Der verfehlt sein Ziel. Der ist letztlich überfordert mit dem Leben. Nicht unweise. Und dann nennt die Bibel Gründe, warum Menschen Toren sind. Oder wie Menschen zu Toren werden. Und das ist nun sehr interessant. Die Bibel sagt, im Herzen des Menschen, des Unweisen steckt ein Groll gegen Gott. Letztlich ein Groll gegen Gott, eine Abneigung. Im Buch der Sprüche, im Alten Testament, Kapitel 19, Vers 3 heißt es, des Menschen Torheit führt ihn in die Irre und doch grollt sein Herz gegen den Herrn. Das ist eine interessante Beobachtung. Und Sprüche 13, Vers 19 nennt den Grund für diesen Groll. Da heißt es, das Böse meiden ist dem Toren ein Groll. Das Böse meiden ist dem Toren ein Groll. Und damit ist klar, weil Menschen das Böse nicht loslassen wollen, weil Menschen ihr Leben nicht ändern wollen, weil Menschen das, was Gottes Wort als nicht richtig, als Sünde beschreibt, festhalten wollen, darum grollen sie Gott, der sie genau dazu auffordert, das Böse zu meiden. Und darum leugnen sie ihn. Ist auch logisch. Der englische Philosoph Aldous Huxley hat einmal geschrieben, ich hatte bestimmte Gründe dafür, nicht zu wünschen, dass das Leben einen Sinn hat. Und deshalb unterstellte ich, dass es keinen hat. Für mich und zweifellos für die meisten meiner Zeitgenossen war die Philosophie der Sinnlosigkeit im Wesentlichen ein Instrument der Befreiung. Nämlich der Befreiung von einer Moral, die unsere Freiheit eingeschränkt hätte. Also wir wünschten, dass es keinen Gott gibt. Huxley wusste, vor Gott müsste ich mich verantworten, wenn es den gäbe. Und deshalb wollte ich, dass es keinen Gott gibt. Das ist ganz logisch gefolgert. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Und die Torheit muss sich artikulieren. Die Torheit hat immer die Tendenz, sich zu verbreiten, sich auszusprechen. Die Torheit ist schwatzhaft. Auch das sagt die Bibel. Die Toren können nicht schweigen. Ein Tor will kundtun, was in seinem Herzen steckt, heißt es in Sprüche 18, Vers 2. Und Sprüche 12, Vers 23 fügt hinzu, das Herz des Toren schreit seine Torheit heraus. Und Sprüche 13, Vers 16 ergänzt, ein Tor stellt seine Narrheit zur Schau. Der hausiert damit. Der protzt damit. Der ist stur, der ist stolz. Und dann dagegen, was ist einsichtig, was ist weise, sagt die Bibel. Der Anfang der Weisheit, so steht im Psalm 111, ist die Furcht Gottes. Dass ich anfange, Gott ernster zu nehmen als alles andere. Dass ich anfange zuzugeben, dass ich als kleiner Mensch nicht den ganzen Überblick habe. Dass der, der mir das Leben geschenkt hat, auch mehr vom Leben versteht. Die Furcht Gottes, dass ich Gott ernster nehme, sein Urteil, seinen Willen, dass ich sein Wort nicht in Frage stelle, dass ich es erstmal kennenlerne, das ist der Anfang der Weisheit. Das macht mich einsichtig. Und für die Zeitplanung bedeutet das, dass ich mich abhängig weiß von Gott. Dass ich weiß, wenn ich nur so meine eigenen planerischen Management-Ideen da entfalte, dass ich meine Zeit irgendwann gegen die Wand fahre. Ich brauche Gott. Das bedeutet einsichtig, dass ich meine Abhängigkeit erkenne, dass ich bete auch für meine Zeitplanung. Je weniger ich für meine Zeitplanung bete, umso mehr komme ich in meinem eigenen Chaos um. Dass ich nicht stur bin, dass ich nicht stolz bin, dass ich Gott fürchte, dass ich meinen Terminkalender vor ihm aufschlage und meinen Palm möglicherweise vor ihm anstelle und sage, Herr, was soll nun werden? Und wie kriege ich die ganzen verschiedenen Anforderungen unter einen Hut? Und wie soll ich mit meinen Prioritäten denn umgehen? Die Bibel sagt, sei einsichtig. Sei weise und nicht unweise, wie du mit deinem Leben umgehst. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und die Bibel sagt noch mehr über die Weisheit. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus selbst die Weisheit Gottes ist. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, schreibt Paulus einmal. Und das heißt, wenn ich mit Jesus Christus verbunden bin, wenn ich an ihn glaube als meinen Retter, wenn ich mir von ihm die Schuld meines Lebens vergeben lasse, wenn ich ihn als meinen König anerkenne, wenn ich in einer persönlichen Lebensverbindung mit ihm stehe, dann ist er mein größter Helfer, um mit der Zeit fertig zu werden. Weise, nicht unweise, mit Jesus, nicht ohne ihn, im Aufblick zu ihm. Und dass ich sage, Herr, bitte hilf mir doch. Du siehst, es sind so viele Anforderungen da. Und ich kann oft so schwer einschätzen, was unbedingt jetzt noch muss und was nicht. Gib mir Weisheit, gib mir Klarheit. Hilf mir, eine echte Verantwortlichkeit zu entwickeln vor dir. Das ist Weisheit, Gottesfurcht, dass ich an Christus gebunden bin. Und dass ich auch weiß, ich muss darin wachsen, in dieser Erkenntnis. Auch das gehört zur Weisheit dazu. Paulus schreibt einmal in Kolosser 1, Vers 9, darum lassen wir auch nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Da haben sie Weisheit und Einsicht ganz eng zusammen, die beiden Begriffe. Dass ihr immer mehr erfüllt werdet. Dass wir nicht so naiv sind zu glauben, wir hätten es ein für alle Mal in der Tasche. Sondern dass wir dranbleiben, dass wir beten, dass wir von Jesus lernen. Einsicht. Das ist so wichtig. Das ist der erste Maßstab, mit dem wir unsere Zeitplanung überprüfen wollen. Nicht stur, nicht stolz, nicht wie die Toren, nicht selbstverliebt, nicht aggressiv gegen Gott, sondern gottesfürchtig, an Christus gebunden, dass wir immer mehr daran wachsen und dass wir den Herrn bitten, Herr, fülle du meine Zeit. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das steht im Psalm 31, Vers 16. Und 6 Verse vorher, im Psalm 31, Vers 6 steht, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hat der Herr Jesus am Kreuz übrigens gebetet. Aber das hat auch der Psalmist vorher gebetet. Und das heißt, Herr, ich gebe mein Leben ab an dich. Und wenn ich mein Leben abgegeben habe an Jesus, dann kann ich beten, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist die Voraussetzung. Also lasst uns lernen, einsichtig mit unserer Zeit umzugehen. Das ist der erste Maßstab, dass wir sie von Jesus gestalten lassen, dass wir unsere Abhängigkeit erkennen und dass wir unsere Zeitplanung nicht nur mit unserem Planungsinstrument machen, sondern auch mit unserem Herrn. Das ist der erste Maßstab, einsichtig. Und in Vers 16 zeigt uns Paulus einen zweiten Maßstab. Da sagt er, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Kauft die Zeit aus. Der zweite Maßstab lautet, einsatzfreudig. Einsatzfreudig. Das ist der zweite Maßstab. Ist doch eine naheliegende Frage, warum lässt Gott seine Kinder eigentlich noch auf der Erde? Haben Sie mal drüber nachgedacht? Er will uns doch bei sich haben und es wäre für uns doch viel besser, wenn wir schon im Himmel wären. Hat Paul Gerhardt ja auch in seinem Lied gesungen, geh aus mein Herz und suche Freude. Wie wäre es so schön, wenn wir schon da wären? Können wir uns schlecht vorstellen, weil wir noch sehr irdisch sind als Menschen, ist auch klar, aber objektiv wäre es so. Und warum lässt Gott uns noch hier auf dieser Erde? Die Antwort steht hier in Vers 16, wir haben noch eine Arbeit zu erledigen. Unsere Arbeit ist noch nicht getan. Eigentlich ist unsere Heimat ja schon im Himmel. Selbst Paulus schreibt ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Friedemann Wunderlich, der Missionar, der Missionsdirektor, den viele von Ihnen kennen, der hat das mal so schön verglichen. Er sagt, es gibt bestimmt so etwas wie eine jährliche Volkszählung im Himmel. Und da wir ja dazugehören, zur Gemeinde Jesu, steht unser Name sicherlich schon in der Liste. So hat er sich das vorgestellt. Und wenn dann die Namen aufgerufen werden bei der Volkszählung dann und unser Name da rankommt, dann heißt es, der ist noch unterwegs. Der ist noch auf Dienstreise. Darum sind wir noch hier auf dieser Erde. Er ist noch unterwegs. Und Gott lässt uns jetzt aber nicht hier unterwegs, damit wir die Hände in den Schoß legen oder damit in unserem Schrebergarten etwas weniger Unkraut wuchert oder damit unser Auto wöchentlich wieder auf Hochglanz poliert wird, sondern warum lässt Gott uns hier? Damit wir die Zeit auskaufen. Und die Bibel, müssen Sie wissen, hat zwei verschiedene Wörter für Zeit. Chronos und Kairos. So die normale Zeit, wir würden sagen, die quantitative Vorstellung davon ist Chronos. Chronologie kommt daher, unser Ausdruck. Also das ist die Zeit, die Sie messen können in Stunden, Tagen, Jahren. Aber das Wort, was Paulus hier für Zeit verwendet, ist ein anderes. Kairos. Und Kairos ist qualitativ, nicht nur quantitativ. Kairos meint die geeignete Zeit, die günstige Gelegenheit, den rechten Augenblick, den Zeitabschnitt, in dem man das Richtige tun muss. Das ist Kairos. Also wenn der ICE Hamburg nach München Minuten vor der Abfahrt des Zuges steht, das ist der Kairos, da müssen Sie einsteigen, da müssen Sie das Richtige tun. Dann müssen Sie die Gelegenheit nutzen und auskaufen. Und Paulus sagt, jetzt ist der Kairos. Jetzt besteht die günstige Gelegenheit. Jetzt ist der richtige Augenblick, um Christus zu dienen. Kauft die Zeit aus. Einsatzfreudig, das ist der nächste Maßstab. Und auskaufen, das heißt gewissermaßen das Beste draus machen. Alles rausholen, was drin ist. Die Möglichkeiten ausnutzen, die Gott uns schenkt. Einsatzfreudig eben. Nutze deinen Kairos, sagt Paulus. Erspähe und ergreife die Gelegenheiten, die Gott dir vor die Füße gibt, die Gott dir vor die Füße legt, ihm zu dienen, sein Evangelium weiterzusagen, Menschen zu trösten. Verstehe dein ganzes Leben als eine große Gelegenheit, dem Herrn zu dienen. Christen sollen aktive Leute sein. Wir sollen nicht aktionistisch sein, wir sollen nicht gehetzt sein. In der Bibel steht auch der Satz im Psalm 127, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Das ist die andere Seite. Aber wir sollen uns wirklich einsetzen für den Herrn. Und gerade weil wir getragen werden, gerade weil unser Leben geborgen ist, darum haben wir den Rücken frei, uns mit Leidenschaft für unseren Herrn und Gott einzusetzen. Und wenn wir manchmal kaputt sind und am Ende unserer Kräfte, oh, dann können wir aber trotzdem dankbar sein. Können sagen, Herr, ich bin jetzt wirklich ziemlich groggy und kann kaum noch kriechen. Aber ich danke dir, dass ich für dich arbeiten durfte und dass du unser Leben so ausfüllst. Das meint Paulus, wenn er sagt, kaufe die Zeit aus, nimm deine ganze Zeit zusammen und stelle sie Gott zur Verfügung. Ob du in deiner Familie bist, ob du an deinem Arbeitsplatz bist, ob du in deinem Hörsaal sitzt, ob du in deinem Seniorenheim mit anderen sprichst. Verstehe das alles als Gelegenheit Gottes. Die ganze Zeit. Und wissen Sie, Paulus sagt damit auch, pass auf, dass du deine Zeit nicht verplemperst, nicht verschwendest. Ich denke, je älter Menschen werden, umso mehr klagen sie darüber, wie schnell ihnen die Zeit davonläuft. Und wenn sie erstmal jene Zeitschwelle überschritten haben, die sie nicht mehr mühelos verdoppeln können, um zu erwarten, dass sie dann noch leben. Also ich bin jetzt 48, verdoppeln Sie das mal, das wird man sehen, eher unwahrscheinlich. Dann sollte man das sich erst recht überlegen. Ein weiser Mensch, also einer, der sein Leben bewusst unter Gott lebt, der kann aber auch schon in jungen Jahren den Wert der Zeit einschätzen. Schon in jungen Jahren, der weiß schon in jungen Jahren, meine Zeit ist ein großes Geschenk, meine Zeit ist eine günstige Gelegenheit, Gott zu dienen. Jonathan Edwards, im 18. Jahrhundert hat er gelebt, ein großer Theologe, ein großer Wissenschaftler. Er hat kurz vor seinem 20. Geburtstag, das ist schon erstaunlich, kurz vor seinem 20. Geburtstag hat er sich Vorsätze notiert, Resolutions hat er das genannt. Und einer dieser Vorsätze, Nummer 17, genau lautet Resolved. Never to lose one moment of time, but to improve it in the most profitable way I possibly can. Das heißt, ich will niemals einen Moment an Zeit verlieren, ohne dass ich versuche, ihn auszukaufen in der ergiebigsten Weise, wie gut immer ich das kann. Mit 20 Jahren, einen disziplinierten Gebrauch seiner Zeit hat Jonathan Edwards sich vorgenommen. Und er kannte diesen Vers, kaufe die Zeit aus, denn es ist teure Zeit. Er wusste das schon mit 20 Jahren. Die Lebenszeit, die Gott mir schenkt, ist Kairos, günstige Gelegenheit. Wissen Sie, die griechische Mythologie, die hat ja für alle Lebenslagen Götter erfunden. Und bei den Griechen gab es auch einen Gott der günstigen Gelegenheit. Und der hieß natürlich Kairos, klar. Später hat dann ein Bildhauer namens Lysippos von diesem Gott Kairos eine Statue entworfen, ein Götterbild. Und ich sage Ihnen mal, wie das aussieht, dieses Götterbild. Das ist ein Jüngling, der hat Flügel an den Füßen. Ist nicht der fliegende Holländer, aber Kairos, also ein Jüngling mit Flügeln an den Füßen. Der hat vorne eine Haarlocke, die ihm aus der Stirn fällt. Also dazu würde die Länge meiner Haare schon nicht mehr reichen. Und er hat hinten, das ging schon eher, einen kahlen Kopf. Und unten auf dem Sockel, da findet sich folgende Aufschrift. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Kairos, also Gelegenheit. Warum hast du Flügel an den Füßen? Weil ich schnell vorübergehe. Warum trägst du eine Locke in der Stirn? Damit Menschen nach mir greifen können, wenn ich vorüberkomme. Und warum bist du so kahl am Hinterkopf? Damit mich niemand halten kann, wenn ich vorübergegangen bin. Das ist Kairos. Und daher kommt ja unser Sprichwort, die Gelegenheit beim Schopf packen. Wir müssen eigentlich sagen, die Gelegenheit bei der Locke packen. Was für ein Bild. Verstehen Sie, warum Paulus hier vom Kairos spricht? Die Zeit deines Lebens, die Gott dir schenkt, sagt er, ist eine große Gelegenheit, ihm zu dienen und zu seiner Ehre zu leben. Aber diese Zeit ist begrenzt. Und nichts, was du jetzt versäumst, wirst du in der Ewigkeit nachholen können. Du kannst deine Zeit auch nicht verlängern. Und du weißt nicht, wie viel dir davon noch zur Verfügung steht. Keiner von uns weiß das. Selbst der reichste Mann kann sich keine Zeit für sein Geld kaufen. Wir haben das gerade in der Lesung von Herrn Kohl nochmal gehört. Der reiche Kornbauer, der hat die Scheunen voll und der sagt, jetzt kann mir nichts passieren. Ich werde gute Tage sehen. Und was sagt Gott ihm? Du Narr, deine Zeit ist abgelaufen. Du weißt es nur noch nicht. Wir haben es nicht in der Hand. Und ich denke manchmal, wenn ich davon lese, dass ein sehr wohlhabender Mensch gestorben ist, was hätte der dafür gegeben, wenn er sich ein wenig Zeit von seinen ganzen Millionen hätte kaufen können? Wie gerne hätte der bestimmt auf 90% seiner Aktienanteile verzichtet, wenn nicht auf alles, um ein wenig Leben noch zu kaufen dafür. Und Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Marcel Reich-Ranicki, der Literaturkritiker, jetzt anlässlich seines 90. Geburtstags auf die Frage, was er sich denn noch wünschen würde, gesagt hat, einfach noch ein bisschen Leben, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Einfach noch ein bisschen Leben. Nutze deine Zeit bewusst, sagt Paulus. Und lass dich nicht ablenken und lass dich nicht einlullen von 1000 Nebensächlichkeiten. Wenn du ein Hobby hast, pass auf, dass es dir nicht mehr Zeit wegnimmst, als du vor Gott verantworten kannst. Im Himmel wird es nicht interessant sein, wie viele 1000 Briefmarken du gesammelt hast. Oder wie viele Tore du beim Fußball geschossen hast. So schön das ist. Oder wie akkurat die Gräselein in deinem Garten geordnet und geschnitten waren. Das wird erst recht nicht interessant sein. Wie viel Kratzer dein Auto hatte. Oder wie viele Konzerte du besucht hast. Es wird alles nicht von Belang sein. Nutze deine Zeit. Sieh, welche Gelegenheit Gott dir gibt. Es wird übrigens auch nicht von Belang sein, wie viele Bücher du geschrieben hast. Oder wie viele Bücher du gelesen hast. Wie viele Doktortitel du erworben hast. Wie viele Vorträge du gehalten hast. Nutze deine Zeit. Das gilt für jeden einzelnen Christen. Und das gilt für jede Gemeinde als Ganze. Ich erinnere mich noch gut, als wir vor der Entscheidung standen, hier in diese Räume zu gehen. Wir haben das geprüft. Gerade auch im Ältestenkreis, im Sommer 2006. Und wir waren der Überzeugung, hier hat Gott uns einen Kairos geschenkt. Er hat uns das Geld in die Hand gegeben. Er hat uns diese Räumlichkeiten finden lassen mit dieser genialen Verkehrsanbindung. Er hat auch durch Mitarbeiter, bei denen immer wieder deutlich wurde, die brauchen jetzt mal eine neue Heimat, die brauchen Räume, wo sie auch mal ihr Material lassen können. Es ist jetzt so weit, dass es den nächsten Schritt geben müsste. Das hat Gott uns klar werden lassen, als wir es geprüft haben. Und dann waren wir gewiss, das ist jetzt der Kairos. Lasst uns aufbrechen. Vom Hörsaal in der Universität jetzt hier hin zum alten Flughafen. Und wir sind dankbar, dass Gott diesen Schritt gesegnet hat. Wir waren gewiss, wir müssen jetzt Verantwortung für die Zukunft der Gemeinde ergreifen. Und wir sind ja noch weit über alle Erwartungen, die wir hatten, hinaus beschämt worden, wie gnädig Gott uns auf diesem Weg begleitet hat. Und bis heute sind wir einfach dankbar dafür. Kauf die Zeit aus, sagt Paulus, als Einzelne und als Gemeinde. Wir müssen immer wieder fragen, was ist der nächste Auftrag, den der Herr uns gibt? Und dann legt Paulus uns noch eine Begründung vor, die wirkt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch. Er sagt, kauf den Kairos aus, denn es ist böse Zeit. Es ist seltsam. Wie können böse Tage eine günstige Gelegenheit bieten? Man könnte es auch so übersetzen, gerade weil die Tage böse sind, ist es umso wichtiger, dass ihr die Zeit auskauft. So ist es gemeint. Weil böse Tage sind, nutzt die Zeit erst recht. Was sind böse Tage? Die bösen Tage heißen, dass das Böse sich austobt. Dass der Böse wütet. Da Davon haben ja Paulus und Jesus sehr offen gesprochen, von dem Bösen, also dem Teufel, der sein Unwesen treibt. Und das wird nicht weniger im Laufe der Geschichte. Und er hält Menschen gefangen in ihrem Unglauben und in ihrer Gottlosigkeit, die sie oft gar nicht als Gottlosigkeit wahrnehmen und empfinden. Und Paulus sagt, mitten in diesen bösen Tagen schenkt Gott uns als seinen Kindern und uns als seiner Gemeinde immer noch günstige Gelegenheit, ihm zu dienen und den Menschen mit seiner Liebe zu begegnen. Kairos, das bedeutet für die Christen, nutze den Kairos zum Evangelisieren. Nutze die Freiheit, die du hast, das Evangelium weiterzugeben in deinem Umfeld. Und für die Nichtchristen heißt das, Gott schenkt noch Kairos zum Umkehren. Gott schenkt dir Kairos, dich zu bekehren. Gott ruft dich, dass du zugibst, dass du Jesus brauchst und dass du einsiehst, dass du mit deiner Schuld vor Gott allein nicht klarkommst. Und dass du seine Vergebung suchst und dich unter seinen Schutz und unter seine Herrschaft beugst. Kairos. Halten wir das also fest, in dem Begriff Kairos, da steckt eine große Verheißung, aber zugleich eine starke Warnung. Im Kairos steckt die Locke und der kahle Hinterkopf, beides. Denn die Gelegenheit geht irgendwann vorbei und niemand weiß, das müssen wir ganz nüchtern sehen, das hat gar nichts mit Drohen zu tun, niemand weiß, wie viel Zeit ihm bleibt. Martin Luther hat so gern das Bild des Platzregens verwendet. Er hat gesagt, wenn der Platzregen kommt, dann müsst ihr die Gefäße aufstellen, um den Regen einzufangen. Und irgendwann ist er vorbei. Können ja noch so viele Wannen hinstellen, es wird kein Tropfen mehr hineinkommen. Solange der Platzregen fällt, stellt die Gefäße auf. So ein wunderbares Bild. So leben, als wäre es der letzte Tag. Einsatzfreudig, mit der täglichen Bitte um Einsicht. Ich muss immer wieder an meinen Studienfreund denken, der im Vikariat nach Brasilien gegangen ist. Achim Herkert hieß er. Ein großartiger Freund. Er hat mit brennendem Herzen Christus dort gedient. Hat alles gegeben bis zur letzten Patrone. Und dann, wir werden das erstmal im Himmel verstehen, dann wurde er heimgerufen von Gott, mitten aus der Arbeit heraus, durch einen tragischen Verkehrsunfall, an dem er nicht mal selber etwas sich hat zu Schulden kommen lassen. Einfach so. Und doch war sein Leben erfüllt. Gott hat ihn ganz früh herausgerufen, aber er hat alles gegeben. Nutze den Kairos. Was uns wirklich zur Verfügung steht, ich will das nochmal sagen, ist immer nur der heutige Tag. Wir haben immer nur das Heute, ja? Im Hebräerbrief heißt es deswegen heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und Paulus macht das mal so deutlich in 2. Korinther 6, Vers 2. Da zitiert er Jesaja 49 aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Und dann fügt Paulus hinzu, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ruft dich Gott. Jetzt ist der Kairos. Jetzt hast du diesen Moment, den Gott dir schenkt. Eine Familie, die in Uganda während der Christenverfolgung nur knapp dem Tod entronnen ist, kam nach Amerika, fand dort neue Aufnahme. Der Mann war Missionar, sie hatten viel Leid mitgemacht. Und eines Tages, sie waren schon eine ganze Weile in den Vereinigten Staaten, da sagte seine Frau, morgen möchte ich in die Stadt fahren und ein paar Kleider für die Kinder kaufen. Und unmittelbar, nachdem sie das gesagt hatte, brach sie in Tränen aus und sie konnte sich kaum beruhigen. Er wunderte sich, warum. Und dann kam das raus, jahrelang hatten sie in Uganda unter direkter Todesbedrohung gelebt. Und die Bedrohung war so stark gewesen, dass sie nicht mal mehr das Wort morgen zu benutzen wagten, weil sie niemals wussten, ob sie den Morgen noch erleben würden. Und das kam alles nochmal so hoch in der Frau, als sie jetzt so ganz zuversichtlich sagte, morgen gehen wir Kleider für die Kinder kaufen. Sie hatte das so deutlich empfunden, wir verfügen über keinen Morgen, es gibt keine Garantie für einen Morgen. Heute. Und darum möchte ich Sie einfach ganz direkt fragen, und Sie bitten, dass Sie sich persönlich prüfen, wie Ihr Leben an dieser Stelle aussieht. Wie Sie mit Ihrer Zeit umgehen. Ob ihr Leben ausgefüllt ist mit lauter verpassten Gelegenheiten. Es gibt so viele Christen, deren Leben eine Ansammlung lauter verpasster, verschlafener, verschenkter Gelegenheiten ist. Die so dahin leben, die unendlich viel Zeit vertun und die Zeit nicht auskaufen. Lassen Sie uns doch ehrlich sein, jeder für sich vor Gott, der unser Herz kennt und uns prüfen. Und an vielen praktischen Stellen wird es deutlich. Zum Beispiel, ist nur ein Beispiel unter vielen, auch bei der Kindererziehung. Heute bin ich gefragt als Vater. Ich kann nicht sagen, na ja, gut, irgendwann mal. Und das ist immer so erschütternd, wenn manche Politiker auf ihr Leben zurückblicken und man sie dann fragt, gibt es irgendetwas, was sie besonders bedauern? Und dann sagen viele, eigentlich nicht viel, aber dass ich mich nicht mehr um meine Familie gekümmert habe in dieser Zeit. Und wie viele Ehen zerbrechen. Und wie viele Kinder gehen aus dem Haus und sind längst im Studium und irgendwann ist der Vater dann pensioniert. Und dann kann er sich vielleicht immerhin noch um die Enkel kümmern, das ist ja auch nicht wenig. Aber die Zeit, wo er seine Kinder hätte prägen können, wo er seinen Kindern ein Fels in der Brandung und ein guter Freund und ein Wegweiser und ein Berater hätte sein können, die ist längst vorbei. Lassen Sie uns das heute nutzen, das Gott uns gibt. Und ich denke, da ist Melanchthon, der Reformator, an dem wir in diesem Jahr ja besonders auch denken, vorbildlich. Von dem sagt man, er soll jeden Tag eine Liste geführt haben, in die er jede verschwendete Stunde eintrug. Das ist auch eine Methode. Und am Abend des Tages ging er dann mit dieser Liste vor Gott auf die Knie und bat ihn um Vergebung für die vielen vergeudeten Gelegenheiten. Das war sicher sehr, sehr prägend. Was würden Sie auf diese Liste setzen? Wenn Sie rückwirkend eine Liste machen sollten für die letzte Woche, was würden Sie draufsetzen? Wie viele verpasste Gelegenheiten, wie viel verplemperte Zeit vor dem Fernseher? Ich sage nicht, dass man nicht mal ein Fußballspiel gucken kann. Aber aber wie bleibt man dann hängen, ja? Wie viel überflüssige Lektüre, die nichts bringt? Wie viel sinnloses Herumgesurfe im Internet, das wenig zielführend ist? Wie viel verschlafene Stunden, wo man eigentlich hätte aufstehen und wachen können? Was steht uns da vor Augen? Und Paulus sagt, kauft die Zeit aus, es ist böse Zeit, es ist Kampfzeit, es ist umkämpfte Zeit. Und wir können es uns nicht leisten, träge zu sein. Ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen. Paulus meint damit nicht, dass wir uns einem christlichen Dauerstress aussetzen sollen. Wie gesagt, Psalm 127, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Und der Herr Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wenn sie wieder eine sehr anstrengende Reisezeit hinter sich hatten, jetzt mal Ruhe ein wenig, ruht ein wenig. Er hat sie manchmal so richtig aus dem Verkehr gezogen und in eine Sommerfrische dort in Galiläa gebracht, damit sie ausruhen konnten, damit sie sicherlich ausschlafen konnten, damit sie in Ruhe beten konnten, essen konnten, Spaziergänge machen konnten. Dafür hat Jesus selbst bei seinen Leuten gesorgt. Und Paulus hat gesagt, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und wir auch eine Verantwortung dafür haben, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen. Das ist auch Einsicht, die dazu gehört. Also, dass wir Ruhephasen uns gönnen, das ist nicht ein überflüssiger Luxus, sondern das ist etwas, was Gott uns schenkt, was wir nutzen dürfen. Das ist eine Zukunftsinvestition. Denn wenn wir keine Ruhephasen haben, sind wir irgendwann so platt, dass wir auch nicht mehr richtig arbeiten können. Und deswegen haben ja auch alle Versuche, die 7-Tage-Woche zu einer 10-Tage-Woche etwa zu verlängern, wie das die Kommunisten in Russland mal versucht haben, nicht funktioniert. Weil wir diesen Rhythmus brauchen. Also Gott gönnt uns Ruhe, Gott schenkt uns Ruhe. Aber wir sollen den richtigen Blick dafür haben. Und wir sollen sie nutzen, um dann wieder einsatzfreudig und einsatzfähig zu sein, um unsere Zeit zu nutzen. Und jetzt noch schnell der dritte Maßstab. Wer einsatzfreudig sein will, dem drängt sich die Frage auf, wie geht das? Wie kann ich diese Einsatzzeit füllen? Und da kommt noch kurz der dritte Maßstab in den Blick. Wir hatten gesagt, sei einsichtig, sei einsatzfreudig. Und das dritte und letzte, was Paulus uns hier zeigt, sei einseitig. Das ist Vers 17, sei einseitig. Darum werde nicht unverständig, sondern verstehe, was der Wille des Herrn ist. Darauf soll ich mich konzentrieren. Je deutlicher mir die Kostbarkeit der Zeit wird, umso mehr werde ich doch dann auch fragen, wie kann ich sie nun mit Gottes Willen füllen? Denn nur Gottes Wille zählt, einseitig. Paulus sagt nicht, verstehe deine Situation und wäge das ab nach allen möglichen Seiten hin, sondern er sagt, sei nicht unverständlich, sondern verstehe, was der Wille des Herrn ist. Darum geht's. Einseitig. Und wenn ich Gottes Willen verstanden habe, kann ich von diesem Willen Gottes als Plattform ausgehend alles andere dann bewerten und einordnen und zuordnen. Einseitig. Und dann werde ich gerade den vielfältigen Herausforderungen meines Lebens gerecht werden, wenn ich einseitig nach Gottes Willen frage, weil Gottes Wille sich um alle Aspekte meines Lebens kümmert. Gottes Wille ist im besten Sinne ganzheitlich. Und deswegen sollen wir einseitig sein. Allerdings, wenn einer diese Dringlichkeit begreift, dann besteht die Gefahr, dass er in so eine Panik kommt, ja? So der Eindruck entsteht, ja, jetzt muss ich pausenlos schaffen und rackern. Ich muss ständig wie so ein Dampfkessel mit Überdruck herumlaufen, hektisch, ruhelos, gejagt vom schlechten Gewissen, weil immer so viel Arbeit liegen bleibt. So, diesen Eindruck könnte man gewinnen. Und manchmal fühlen wir uns vielleicht auch so. Manchmal ist es vielleicht aber auch nur eine Temperamentssache. Ich wirke bestimmt auf manchen sehr viel hektischer, als ich in meinem Herzen bin. Und mancher wirkt vielleicht nach außen hin schlafmütziger, als er in seinem Herzen ist. Das kommt ja auch immer noch mit dazu. Aber es geht um die Haltung unseres Herzens. Und da will Gott nicht ein Sklaventreiber sein, sondern er will uns nach seinem Willen leiten. Und deswegen sagt Paulus hier ist wirklich jedes Wort wichtig, wir sollen das verstehen. Seid nicht unverständlich, sondern versteht es, was ihr jetzt zu tun habt. Das ist nicht ein blinder Aktionismus. Das ist nicht irgendwie wie eine getriebene Aktivitätssteigerung, sondern wir sollen verstehen, was der Wille des Herrn ist. Darum geht es. Und danach, demgemäß, sollen wir dann unser Leben gestalten. Sorgfältig. Nochmal geht es um, dass wir sorgfältig sind. Und diese Frage sollten wir regelmäßig bedenken und darüber beten und Gott vorlegen. Herr, was ist dein Wille? Was ist dein Wille für meine Gestaltung meiner Zeit? Und Sie wissen ja, der grundsätzliche Wille Gottes ist in der Bibel festgehalten. Da finden wir zu den Grundfragen des Lebens Gottes Willen klar offenbart. Wir finden aber nicht eine Antwort auf jede Einzelfrage. Aber wir bekommen Prinzipien, die wir anwenden können, um davon auszugehen, jetzt wird Gottes Wille umgesetzt, soweit wir das verstehen und erkennen. Ich will ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Wenn einer seine Ehefrau sucht, dann wird er in der Bibel nicht finden, dass es Mirinda, Tanja, Amalie oder Christine sein soll. Aber er wird in der Bibel eine ganz klare Antwort finden, dass es eine Christin sein soll, die bereit ist, mit ihm zusammen in der Ehe Gott zu dienen. So, das ist der biblische Grundsatz. Den kann jeder, der die Bibel mit offenen Augen liest, ganz klar erkennen. Dass ein Christ einen Christen heiraten soll und dass sie gemeinsam ihre Ehe als ein Geschenk Gottes und als eine Aufgabe Gottes betrachten sollen. So, und dann hat er die Aufgabe, einen solchen Menschen gewissermaßen zu suchen und dafür einen solchen Menschen zu beten oder zu überprüfen, ob der Mensch, mit dem man sich das vorstellen könnte, ob das vom Prinzip her dem entspricht. Also das ist die Einseitigkeit unserer Lebensgestaltung, die nach dem Willen Gottes fragt und dabei dann die größten Abenteuer erlebt. Und deswegen ist Sorgfalt nötig, dass wir nach Gottes Willen fragen, dass wir sein Wort studieren, dass wir beten, dass wir uns beraten lassen von Leuten, die ein gutes Urteil haben. Und ich möchte Ihnen das ans Herz legen, dass Sie auch dafür den Urlaub, also nicht dafür den Urlaub nutzen, jetzt den Lebenspartner zu finden, sondern dass Sie den Urlaub nutzen, um Ihre Schwerpunkte Ihrer Tages- und Zeitnutzung zu prüfen, dass Sie das Gott vorlegen in Ihrer stillen Zeit, dass Sie sagen, Herr, ich bin ein ganzes Jahr wieder gelaufen. Ich danke dir für so vieles, wo du Gelingen und Durchhilfe geschenkt hast. Bitte gib mir aber jetzt ein nüchternes Verständnis dessen, was ich möglicherweise ändern soll. Lass mich deinen Willen erkennen, mach mir das klar, gib mir auch wirklich Weisheit und dass ich die Dinge in den Blick bekomme, die dran sind. Mache mich ganz einseitig und ganz einsichtig und ganz einsatzfreudig, um dir zu dienen. Und damit kommen wir zum Schluss. Liebe Zuhörer, es ist aufregend und es ist spannend zu sehen, wie ernst der heilige Gott mein kleines und ihr kleines Leben nimmt. Dass Gott also nicht sagt, na ja, du bist jetzt nur auch einer von so und so vielen Christen, wie du jetzt nun im Einzelnen mit deiner Zeitplanung umgehst, kommt nicht so drauf an. Lebt man los und das, was du nicht machst, macht eben ein anderer und in der Summe gleicht sich das dann irgendwie aus. Nein, das sagt Gott nicht, sondern Gott nimmt dein Leben so ernst. Er sagt, es kommt darauf an. Du kannst dir nicht durch deine gute Zeitplanung das ewige Heil erkaufen. Um in den Himmel zu kommen, bist du angewiesen darauf, dass du Jesus und seine Vergebung hast und ihm vertraust. Aber es ist mir wichtig, sagt Gott, ich nehme dein Leben so ernst, dass ich dich dazu auffordere, sorgfältig zu prüfen, wie du dein Leben gestaltest und wie du mit deiner Lebenszeit umgehst. Und ich will es dir so gern schenken, macht Gott hier deutlicher, auch durch diese Verse, dass du deine Lebenszeit nach meinem Willen füllst, dass du einsichtig wirst und demütig weißt, dass du mich brauchst für deine Zeiteinsetzung und dass du einsatzbereit sein sollst, den Kairos zu nutzen in diesen bösen Tagen und dass du dabei ganz einseitig nach meinem Willen fragen sollst und nach keinem anderen. Und wann immer ich dich dann heimrufe, dann wirst du getrost gehen können, weil du weißt, dass deine Arbeit hier getan ist. Und bis dahin darfst du täglich wissen und beten, meine Zeit steht Gott in deinen Händen. Florence Nightingale ist berühmt dafür geworden, dass sie im 19. Jahrhundert für verwundete Soldaten Krankenpflege organisiert hat. Ein vorbildliches, einsatzintensives Leben, zum Beispiel im Krimkrieg. Und Florence Nightingale hat das ganz bewusst als Christin getan. Und sie hat Jesus Christus bezeugt als ihren Herrn. Man hat gefunden, dass sie an ihrem 30. Geburtstag Folgendes in ihr Tagebuch schrieb. Heute bin ich 30. In demselben Alter hat Christus seine große Aufgabe begonnen. Ab heute keine Kindereien mehr und kein Vertun von Zeit. Herr, lass mich jetzt nur an deinen Willen denken und tun, was du von mir erwartest. Dein Wille, Herr. Dein Wille. Wenn wir so beten, werden wir uns noch wundern, was Gott aus unserem Leben macht. Amen.